Lassen Sie uns jetzt, wie vorhin schon angesprochen, mal einen Blick werfen auf die Exporte Deutschlands und auf die internationalen Konflikte rund um den Welthandel. Zunächst auf der Folie 33 haben Sie einen Vergleich der Exportquoten Deutschlands. Wenn wir da mal schauen, 1991 haben wir etwa ein Viertel der deutschen Wirtschaftsleistung, die in den Export geht, und 2019 haben wir knapp die Hälfte der Wirtschaftsleistung, die in den Export geht, wenn wir das mal in Abhängigkeit sehen von der Wertschöpfung. Die Dienstleistungsimporte und Exporte, ich hatte sie schon mal ein bisschen angesprochen, dass die anders, ja, wie soll man sagen, anders zu betrachten sind als Warenimporte und Exporte. Warenimporte, Exporte, da ist immer klar, wenn das Gut über die Grenze geht, mit Ausnahme von dem Freihafenbeispiel, das ich genannt hatte, dann haben wir hier die Funktion des Exportes oder Importes eröffnet. Ja, dann findet die statt. Import dann, wenn das Empfängerland, das erhält die Ware, Export, wenn das Absenderland das absendet über die Grenze. Bei den Dienstleistungen aber geht es darum, dass ein sogenannter Deviseninländer oder mit etwas deutscheren Worten formuliert, jemand, der seinen ständigen Aufenthalt in einem anderen Land hat, dass der eine Dienstleistung erhält. Diese Dienstleistung wird entweder im Ausland erbracht an der Person oder aber die Dienstleistung wird hergebracht zur Person ins Inland. Also zum Beispiel, wenn ein amerikanischer Rechtsanwalt nach Frankfurt kommt und dort jemanden berät, dann ist das auch ein Dienstleistungsexport aus den USA nach Deutschland. Umgekehrt, der Friseurbesuch der deutschen Dame in Rom ist ein Dienstleistungsexport nach Deutschland. Also, wir haben hier diese beiden Möglichkeiten, dass entweder die Leistung im Inland erbracht wird oder dass sie im Ausland erbracht wird. Wichtig ist, dass der Leistungserbringer ein Devisenausländer ist und der Ort ist dann nicht so wichtig. Ja, in Deutschland waren wir über einige Zeit hinweg Exportweltmeister. Jetzt sind wir Exportvize-Weltmeister hinter China. Und diese Stellung als Exportvize-Weltmeister, die ist etwas, das in der Politik immer sehr hoch gelobt wird und als Zeichen dafür gesehen wird, wie sehr die deutsche Wirtschaft international wettbewerbsfähig ist. Das ist grundsätzlich auch richtig und nicht zu beanstanden. Und vieles von dem, was wir an Abbau der Arbeitslosigkeit hatten, was wir uns an Reichtum leisten können, vieles davon wäre überhaupt nicht im Entferntesten denkbar, wenn wir nicht international so wettbewerbsfähig wären und unseren Anteil am internationalen Handel systematisch auch ausgebaut hätten. Das einzige Land, das an uns vorbeigezogen ist, ist China. Aber ihr könnt euch das leicht mal vorstellen, wenn wir zwei Länder haben und das eine kauft immer mehr ein beim anderen als umgekehrt, dann fließt ja immer mehr Geld von dem stark einkaufenden Land in das schwach einkaufende Land. Und woher soll dann das stark einkaufende Land dieses immer mehr an Geld, das es ausgibt, woher soll es das eigentlich nehmen? Auf die Dauer kann es nicht gut gehen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hört auf, einzukaufen, oder man muss sich irgendwoher das Geld besorgen fürs Einkaufen. Und das führt dann dazu, dass typischerweise derjenige, der das Interesse hat an diesem Warenverkauf, also das Land, bei dem viel eingekauft wird, dass das dann der Kreditgeber des Landes wird, das gerne viel einkauft und damit auch so ein bisschen über seine Verhältnisse lebt. Und Das wird umso leichter möglich, als ja das Land, das ständig mehr einnimmt, als es ins Ausland hinaus befördert an Geld für diese Waren, als das leicht die Möglichkeit hat, Rücklagen zu bilden, die es dann als Kredit rausreichen kann. Das ist also hier der Hintergrund, wie solche Kreditbeziehungen zustande kommen zwischen Importeuren und Exporteuren. Der Exporteur, wenn es eine dauerhafte Stellung ist, ist der Kreditgeber, der Importeur, wenn es eine dauerhafte Stellung ist, ist der Kreditnehmer. Dabei ist auch zu beachten, dass das natürlich reihum gehen kann. Ja, also was weiß ich, Italien importiert mehr aus Deutschland, als es dorthin ausführt, und Italien exportiert mehr nach Frankreich, als es von dort her ausführt, dann hätte Italien nicht unbedingt das Problem, sich Geld ausleihen zu müssen in Deutschland, wenn es die entsprechenden Geldmittel dann aus Frankreich bekäme. Aber häufig ist es so, dass wir diesen Zirkel nicht haben, sondern dass das zu mehreren Ländern eine einseitige Art von Handelsbeziehung ist. Und das führt dann dazu, dass ein Land sich immer mehr im Ausland bei den Bankensystemen verschiedener Staaten verschuldet. Und dann kommt es irgendwann zu der Situation, dass dieses sich verschuldende Land plötzlich nicht mehr in der Lage ist, entweder weitere Kredite zu bekommen oder aber nicht mehr in der Lage ist, die schon vorhandenen Kredite zurückzuzahlen. Vielleicht auch nicht mehr willens ist, diese Kredite zurückzuzahlen. Ja, und dann ist erstmal das Problem auf Seiten derer, die bisher den Kredit gegeben haben und die daran bisher gut verdient haben, in dem Sinne, dass sie ihre Waren verkaufen konnten. Die haben jetzt ein Problem. Wenn sie das nicht gelöst kriegen, wenn sie nicht irgendwie da einen Modus Vivendi finden, mit dem jeder klarkommen kann, dann haben wir das Problem, dass die Banken im Inland, bei dem verkaufenden Land, plötzlich ihre Kreditforderungen gefährdet sehen. Im schlimmsten Fall müssen sie die Kreditforderungen abschreiben, teilweise oder ganz. Das heißt, wir haben hier eine Reduzierung des Wertes und die schlägt natürlich durch auf die Erlösrechnung. Das heißt, man schreibt dann unter Umständen Verluste, macht dann unter Umständen eben eine Reduzierung des Eigenkapitals, wenn die Verluste da sind. Und das bedeutet, dass die einheimischen Banken dann weniger Kredite vergeben können, nicht nur ans Ausland, sondern auch im Inland. Und das ist eine Situation, die will man nicht unbedingt haben. Umgekehrt, wenn man jetzt hat, jemand ist, der ständig mehr importiert, als man exportiert, dann hat man negative Außenbeiträge. Diese negativen Außenbeiträge, das ist zum Beispiel etwas, das Griechenland kennzeichnet. Die brauchen immer wieder neues Geld aus dem Ausland, im Moment hauptsächlich zur Konsolidierung des Staatshaushaltes oder sowas. Aber davor hat sich das aufgebaut, ganz wesentlich dadurch, dass man über die Verhältnisse gelebt hat, indem man eben eifrig aus dem Ausland Waren eingeführt hat, obwohl man gar nicht so viel ausführen konnte. Ja, das, was die Griechen an Exporten hatten, das ist landwirtschaftliche Produkte, ein bisschen chemische Sachen und ganz viel Tourismus. Das war aber weniger als das, was sie eingeführt haben. Und infolgedessen sind also Verschuldungen entstanden im Ausland. Und irgendwann ist dann noch ein paar Sondereffekte eingetreten, aber irgendwann konnte Griechenland seine Schulden nicht mehr bedienen. Und dann war auch das Problem groß. Wenn Griechenland jetzt Zins und Tilgung erbringt, zum Beispiel an Deutschland, dann steht dieses Geld, das für Zins und Tilgung fließt, aus der griechischen Wirtschaft, egal ob jetzt der Staat was zurückzahlen muss oder ob Unternehmen was zurückzahlen müssen oder ob Banken als Teil der Unternehmen was zurückzahlen müssen, das ist völlig wurscht. Aber dieses Geld, das dafür Zins und Tilgung abfließt, zum Beispiel in Richtung Deutschland, das steht nicht für Ausgaben, nicht für Güterkäufe in Griechenland zur Verfügung. Und Das schwächt wiederum dann auf längere Sicht die heimische Wirtschaft. Das zweite ist, dass sie angewiesen sind auf eine dauerhafte Kreditvergabebereitschaft von Ländern wie Deutschland. Wenn die nicht mehr wollen, wird es richtig eng. Und die Geschichte läuft dann gerne mal auf das hin, dass wenn das Empfängerland der Kredite nicht mehr kann, nicht mehr will, dass es dann von den Geberländern der Kredite diktiert bekommt, unter welchen Bedingungen es noch weiterhin Geld bekommen könnte. Und das muss man sich schon mal so ein bisschen reinziehen, diese Überlegung, was die Europäische Union, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds, zum Beispiel Griechenland, aufgegeben haben. Da war das Verlangen, dass die staatlichen Renten gekürzt werden an die Rentner. Es war das Verlangen, dass die Zahl der Mitarbeiter im Staatsdienst verringert wird. Es war das Verlangen, dass die Löhne und Gehälter im Staatsdienst verringert werden. Es war das Verlangen, dass sich der Staat trennen solle von Beteiligungen, wie zum Beispiel dem größten griechischen Hafen und etlichen Flughäfen. Und natürlich standen dann auch gleich deutsche und andere Unternehmen bereit, um sowas zu kaufen. Und da ist natürlich schon die Frage, kann man da realistischerweise erwarten, dass die Bevölkerung in Griechenland so etwas akzeptiert? Stellt euch nur mal vor, was passieren würde, wenn wir hier im Inland diese Situation hätten. Da wären aber die Züge nach Berlin voll mit Rollatoren, weil alle Rentner zum Protestieren dahin fahren. Also diese negativen Außenbeiträge, das ist kurzfristig etwas, das man benutzen kann, um ja ein bisschen Mangel an eigener Wirtschaftsleistung zu übertünchen, aber es ist langfristig etwas, das einen in die Ecke treibt. Und aus der Ecke wieder rauszukommen, ist verdammt schwierig. Es ist zwar formell so, dass zum Beispiel, wenn jetzt Deutschland Kredite gegeben hätte an Griechenland und Griechenland kann die nicht zurückzahlen, dann kann Deutschland nicht hergehen und sagen, ich pfände jetzt mal die Akropolis und aus den Eintrittsgeldern finanziere ich dann die Kreditrückzahlung oder sowas. Das geht nicht. Ja, da gibt es diese Staatenimmunität, dass also kein ausländischer Staat hier durchgreifen kann. Aber wenn Griechenland jetzt sagen würde, okay, dann nutzen wir das doch einfach und sagen, war schön, euer Geld genommen zu haben, aber wir zahlen es nicht zurück, dann heißt es nichts anderes, als dass Griechenland auf Dauer als kreditunwürdig gilt und niemand mehr diesem Land einen Kredit geben wird. Und das ist auch keine Situation, in der man gerne sein will. Also typischerweise, wenn der Karren an die Wand gefahren ist, dann versuchen beide Seiten, die Geber wie die Nehmer, händeringend eine Lösung zu finden, mit der sie alle mehr schlecht als recht leben können. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn jetzt zum Beispiel ein großes Land wie Italien oder Spanien Probleme hätte, seine Kredite zurückzuzahlen, dann hätte das Rückwirkungen auf Deutschland, und zwar im Speziellen Rückwirkungen auf die deutschen Banken. Diese Kredite könnten die Banken dann entweder strecken, das heißt, dass der Kapitalrückfluss langsamer wird, als es ursprünglich mal den Geldanlegern versprochen wurde. Da ist dann die Frage, können die Banken dann den Geldanlegern, von denen sie das Geld bekommen haben, das sie dann weitervermittelt haben ins Ausland, können sie denen das plausibel machen, dass sie das Geld länger da lassen sollen, wie viel teurer wird es, ist dann da noch Geld verdient und so weiter. Oder die Banken könnten die Zinsen senken fürs Ausland, damit die Rückzahlung leichter wird. Dann ist auch der Gewinn aus diesem Geschäft hin. Oder sie können einen Teil der Kredite abschreiben, was dann zu Verlusten führen kann und damit zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Und weil die Banken nur ein bestimmtes Vielfaches ihres Eigenkapitals an Kredit vergeben können, deshalb wäre dann hier auch eine Einschränkung gegeben an Kreditmöglichkeiten für inländische Kunden und wenn es ganz schlimm kommt, sogar für sehr gute inländische Kunden, dass die sich keinen Kredit mehr im Inland besorgen könnten. Ja, und die Banken, die da hohe Abschreibungen hätten die müssten auch eine schlechtere Bewertung hinnehmen und das heißt, dass sie höhere Kreditzinsen bezahlen müssen, um noch an Liquidität ranzukommen. Ja, ich hatte gesagt, wir beschäftigen uns mal so ein bisschen mit den internationalen Handelsstreiten. Ich hatte schon beim Blick aufs Wachstum gesagt, dass ein Grund für das schwache Wachstum 2019, allerdings aus heutiger Sicht natürlich eines, das wir uns wünschen würden, aber dass einer der Gründe für das schwache Wachstum 2019 war, die internationalen Handelskonflikte, vor allem angezettelt von den Vereinigten Staaten. Und jetzt auf der Folie 38 haben wir mal so einen Überblick, wie das denn aussieht mit den USA und ihren Warenwerten. Die blauen Säulen können wir außer Acht lassen. Uns interessieren die dunkelblauen, hellgrauen und dann die roten Säulen. Die dunkelblauen Säulen geben an, wie viel Güter die USA exportieren. Die hellgrauen geben an, wie viel die USA importieren. Und diese roten Säulen nach unten, die zeigen an, um wie viel weniger die USA exportieren, als sie importieren. Und da sehen wir ganz klar, der stärkste Minusbetrag der USA ist im Handel mit China. Der zweite ist im Großen betrachtet mit der Europäischen Union. Die können wir natürlich auflösen in kleinere Staaten, dann schaut das nicht mehr so monolithisch aus. Der nächste ist mit Mexiko. Dann Deutschland, dann Japan. Und da haben wir auch schon in etwa so im Hinterkopf, was wir denn hier gehört haben. Die USA haben das sogenannte NAFTA-Abkommen neu verhandelt. NAFTA hieß North American Free Trade Agreement. North American, das hieß Mexiko, Kanada und die USA. Und hat Trump einfach gesagt, das interessiert mich nicht mehr, dieses Agreement, wir machen ein neues. Es ist noch nicht so richtig raus, ob dieses neue Abkommen wirklich die Situation der USA verbessert hat. Trump hat natürlich verkündet, dass das viel besser ist, weil es ist ja von ihm verantwortet worden. Aber das ist noch nicht wirklich raus, wie die ökonomischen Konsequenzen davon aussehen. Ausgangspunkt war aber das, was wir da bei Mexiko sehen, nämlich dass die Mexikaner viel mehr Waren in Richtung USA verkauft haben 2019 und auch in den vorhergehenden Jahren als umgekehrt. Dazu eine nette Geschichte. Ja. Es gibt eine Reihe amerikanischer Automobilkonzerne, die bestimmte Autotypen in Mexiko fertigen lassen. Warum? Weil die Amerikaner zur Abwehr von Autos eines bestimmten Typs Zölle eingeführt haben und damit eine Gleichbehandlung stattfindet, mussten die Zölle im Inland eingeführt werden, wo man damals diese Autos noch nicht hergestellt hatte, diesen Typ, und dann konnten die auch wirken gegen die ausländischen Importe. Bloß, es hat sich dann rausgestellt, dass diese Autos vom amerikanischen Markt gewollt werden. Und wenn jetzt ein amerikanischer Hersteller auch diese Autos fertigen wollte, dann musste er entweder die in den USA fertigen zu höheren Preisen oder hat sie innerhalb dieser Freihandelszone USA, Kanada, Mexiko gefertigt und dann im Zweifelsfall dort, wo die Löhne niedrig sind, also in Mexiko, und hat sie dann erst, wenn sie fertig waren oder so gut wie fertig waren, hat sie dann erst nach den USA verbracht und dort verkauft. Das heißt, das war ein Schuss ins Knie mit diesen Zöllen in diesem Fall, aber das ist ein isoliertes Beispiel, das man auch nicht überdramatisieren sollte. Generell ist natürlich der Standortvorteil von Mexiko der, dass dort die Löhne viel, viel niedriger sind als in den USA und von daher es attraktiv ist für die Firmen dort für den nordamerikanischen Markt zu produzieren, wenn an der Grenze zu den USA und auch zu Kanada, zu diesen finanzstarken Ländern, wenn an dieser Grenze keine besonderen Zölle anfallen. Anders als es wäre, wenn die gleichen Fahrzeuge meinetwegen aus Europa kämen oder aus Brasilien kämen oder so etwas. Ja, mit China, da hatte Trump natürlich noch eine ganz besondere Rechnung zu begleichen, so nach seiner Rhetorik, weil so viele Arbeitsplätze in den USA weggefallen sind und nach China gegangen sind. Das hat natürlich was zu tun mit niedrigen Löhnen dort. Das hat was zu tun mit staatlichen Subventionen für Unternehmen, die hier Technologien entwickeln in China, die international konkurrenzfähig sind. Also eine Firma wie Huawei oder sowas, die wären nie auf den Stand gekommen, mit Sony oder mit Apple oder so jemanden konkurrieren zu können, wenn nicht der chinesische Staat denen vorn und hinten Geld reingeschoben hätte. Nur mit der Erwartung, in so und so vielen Jahren müsst ihr Weltmarktführer sein. Also da hat er natürlich ein Argument. Aber er verkennt eines, nämlich, dass amerikanische Unternehmen unter Umständen erst dadurch so richtig Gewinne machen, dass sie einen Teil ihrer Wertschöpfung im Ausland stattfinden lassen. Wer von euch schon mal ein Apple-Notebook bestellt hat, der weiß, dass er das nicht irgendwie aus Irland geliefert kriegt, aus USA geliefert kriegt oder sonst was. Nein, es kommt per Luftfracht direkt aus China, weil es dort halt entsprechend billiger ist. Und das heißt natürlich auch, dass nicht mehr der komplette Wert dieses Notebooks als amerikanischer Export zählt, sondern dass die Amerikaner nur noch in Anführungszeichen haben die Vereinnahmung der Gewinne aus diesem Umsatz als etwas, das in ihre Zahlungsbilanz eingeht. Hier haben wir allerdings nur die Handelsbilanz, nur den Verkehr von Waren, also von Gütern, die wir anfassen können. Deswegen also hier überhaupt kein Einfluss sichtbar. Den sehen wir so ein bisschen, wenn wir uns auf die Folie 39 begeben. Da haben wir jetzt alle Komponenten der Zahlungsbilanz. Rot, der Warenhandel, dann orange, die Dienstleistungen, blau, hellblau, die Primäreinkommen und dann diese Brombeerfarbe da, das Sekundäreinkommen. Sekundäreinkommen wollen wir jetzt gar nicht klären, großartig, was das ist. Da sind so Transfers und sowas drin. Aber wir haben hier die Salden Deutschland-USA. Das heißt, wenn also hier diese Dinger nach oben gehen, dann heißt es mehr Einnahme als Ausgabe für Deutschland. Also wir sehen hier mit diesen roten Säulen mal die Entwicklung der Überschüsse im Warenhandel mit den USA. Dann sehen wir in Orange bis 2013 in etwa Defizite bei den Dienstleistungen im Verkehr mit den USA. Ab 2014 sehen wir hier Überschüsse im Dienstleistungsexport in Richtung USA im Vergleich zum Dienstleistungsimport aus den USA. Und dann sehen wir in hellblau diese übersteigenden Primäreinkommen, also mehr Einnahmen als Ausgaben oder, ja, wie soll man sagen, mehr Zuflüsse als Abflüsse von Primäreinkommen nach Deutschland. Und da sehen wir mit Ausnahme von dem Jahr 2012, warum genau, kann ich euch nicht sagen, aber ich glaube fast, das hing zusammen mit dieser Euro-Krise, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Mit Ausnahme von 2012 sehen wir eigentlich überall einen Überschuss des Primäreinkommens Deutschlands über das Primäreinkommen, das die USA erzielen in Deutschland. Hängt damit zusammen, erstens, dass die USA zum Beispiel große Konzerne haben, die in Irland sitzen, wo dann also gar kein Primäreinkommensfluss zwischen Deutschland und USA direkt stattfindet, sondern es geht erstmal über Irland. Hängt aber zweitens auch damit zusammen, dass deutsche Unternehmen sehr zahlreich in den USA irgendwelche Tochtergesellschaften haben, die sie dort erfolgreich betreiben und deshalb von dort heftig Gewinne nach Hause kriegen. Und das Zweite, dass viele deutsche Geldanleger ihr Geld im amerikanischen Dollar anlegen, zum Beispiel in amerikanischen Staatsanleihen und von daher auch einiges an Zinsen hierher fließt. Ja, hinter diesen Primäreinkommen, die da vereinnahmt werden von deutschen Unternehmen aus den USA, hinter diesen Primäreinkommen stecken um ein Vielfaches höheres Umsätze. Wenn wir also nicht diese Tochterunternehmen in den USA hätten, sondern wenn das Zeug, dieselbe Menge an Waren hier gefertigt würde und dann in die USA exportiert, dann wäre der deutsche Warenhandelsüberschuss noch um ein Zigfaches höher, als es jetzt ohnehin schon ist. Dann lasst uns noch einen Blick werfen auf die Folie 40, da geht es jetzt um den Brexit. Auch hier haben wir so eine Übersicht, wie sich das entwickelt hat. Wir sehen, der Warenhandel aufgeschwollen bis 2015 und dann ein mehr oder minder starkes Herunterfahren des Handelsüberschusses mit Großbritannien wieder. Allerdings sind wir immer noch weit über dem Level von 2009 oder 2010. Die Briten hatten, wenn ich das richtig erinnere, 2017 ihre Abstimmung über den Ausstieg aus der Europäischen Union, das ja aus Sicht des damaligen Premiers Cameron in die Hose ging, weil er sich erhofft hatte, dass die Briten zustimmen werden dem Verbleib, und sie haben sich halt entschieden dafür, nee, wir wollen rausgehen. Und das bedeutet, dass dieser Warenhandel bedeutend schwieriger wird. Denn was passiert, wenn Großbritannien rausgeht aus der Freihandelszone Europäische Union? Dann gelten nicht mehr die Freihandelsbedingungen. Das heißt, es kommen keine Preisaufschläge an den Grenzen dazu in Form von Zöllen, sondern dann gelten die internationalen Handelsregeln, die in der WTO, in der World Trade Organization, niedergelegt sind. Manchmal heißt es auch GATT, im General Agreement on Trade and Tariffs. Das ist also ein Vertrag, der von der WTO ausgehandelt wurde. Und dann gelten auf die Produkte Zölle zwischen, ja, im Schnitt, oder sagen wir besser, im Schnitt über alle Güter von 5%. Das heißt, jede Ware, die vom Kontinent in Richtung Großbritannien geht, wird um 5% teurer an der Grenze. Da hat nicht der deutsche Exporteur etwas davon. Nein, das verlangt der britische Fiskus, der britische Zoll verlangt es. Dann werden natürlich die heimischen Unternehmen zunächst einmal insofern profitieren, als die ausländische Konkurrenzware um 5% teurer wird. Umgekehrt aber, wenn britische Unternehmen exportieren auf den Kontinent, dann werden auch deren Waren um im Schnitt 5% teurer. Und damit ist es aber nicht getan. Die Unternehmen, die Waren transportieren, die haben ja die Anforderung, dass sie zu einem bestimmten Tag, einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein müssen. Wenn jetzt plötzlich hier eingerechnet werden muss, was weiß ich, 5 Stunden an der Grenze für die Abwicklung der Zollformalitäten, dann ist unter Umständen diese Logistikkette nicht mehr zu halten. Selbst wenn die optimal vorbereitet hinkommen an die Grenze, dann ist die Frage, ob alle Fahrer so optimal vorbereitet sind oder ob nicht meinetwegen 2 Deppen, die gar nichts vorbereitet haben, ob die nicht die komplette Abfertigung blockieren, bis sie da dann mal raus sind. Ja, so ein LKW ist ja nichts, was du mal eben zur Seite schieben kannst. Und es gab schon Äußerungen von einem großen deutschen Speditionsunternehmen, dass sie zum Beispiel die Belieferung von Aldi in Großbritannien mit Frischprodukten wie Früchte, Gemüse und so weiter einstellen müssten, wenn pro LKW die Abfertigungsdauer um 10 Minuten steigen würde, weil sie dann mit solchen Schlangen rechnen vor der Überfahrt in Richtung Großbritannien, dass ihnen hinten im Hänger die Lebensmittel verderben und die nicht mehr verkaufsfähig sind. Gibt noch ein weiteres Thema im Zusammenhang mit dem Brexit, nämlich Nordirland. Da habe ich auf der Folie 41 so ein bisschen was drauf. Auch hier habt ihr mehr davon, wenn ihr in den Präsentationsmodus geht. weil dann diese Grafik da links da ist. Das erste ist mal, wenn wir auf die Grafik schauen, die Transportwege. Momentan ist der kürzeste Transportweg Richtung Irland etwa 11 Stunden von den Niederlanden darüber. Das heißt, wenn zum Beispiel holländische oder belgisches Gewächshausobst transportiert wird, dann ist es in 11 Stunden irgendwo in Irland in einem Verteillager. Wenn die Durchfahrt durch Großbritannien nicht mehr möglich ist, weil die Häfen verstopft sind, weil der Tunnelübergang verstopft ist wegen Zollformalitäten, dann gibt's da schon andere Wege. Der kürzeste wäre dann von Cherbourg überfahren in 20 Stunden, der etwas längere von Seebrügge in 38 Stunden. Und das sind in der Logistik Welten. Dazu kommt natürlich, je nachdem, wo die Ware herkommt, ist Cherbourg nicht unbedingt der am günstigsten gelegene Ort. Das heißt, wir können da locker im Schnitt mit 30 Stunden mehr rechnen für diesen Transport, wenn die Strecke durch Großbritannien nicht mehr vernünftig befahrbar ist. Es wäre zwar so, dass diese Durchleitung der Transporte von den Niederlanden durch Großbritannien nach Irland, darauf würde kein Zoll fällig, aber die stehen natürlich genauso im Stau wie die LKWs, die die Zollabwicklung machen müssen, wenn diese Zollabwicklung nicht zügig funktioniert. Es gibt Leute, die befürchten, wenn wie erwartet ein Brexit ohne Abkommen kommt, dass dann mangels Vorbereitung sowohl im Süden Großbritanniens, die Grafschaft Kent, wie auch im Norden Frankreichs, der Pas-de-Calais, ein einziger großer LKW-Parkplatz wird. Aber wir werden es sehen. So, was haben wir noch für ein Thema? Wir haben noch das Thema, dass ja die Briten jetzt ein Abkommen aufgekündigt haben, das sie erst letztes Jahr geschlossen hatten, nämlich ein Abkommen, das sicherstellen sollte, dass die Zollgrenze zwischen der Republik Irland und Großbritannien, da muss man jetzt terminologisch dazu sagen, Großbritannien umfasst Schottland, Wales und England. Wenn wir Nordirland dazu nehmen, dann ist es nicht mehr Großbritannien, sondern ist es das United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, also das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. Also, die Überlegung war, wie kann man die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland offen halten. Ihr habt vielleicht gehört davon, dass es hier sehr blutige terroristische Auseinandersetzungen gab zwischen den katholischen Nordiren und den protestantischen Nordiren, die dort die Mehrheit stellen, weil die katholischen Nordiren immer den Anschluss an den Süden wollten, an das katholische Irland, und die Protestanten festgehalten haben an dieser Union, an dieser Gemeinschaft mit Großbritannien. Und in diesen Unruhen und Bombenattentaten und Schießereien sind, glaube ich, um die 1000 Leute zu Tode gekommen in etwa 20 Jahren. Und es gibt viele, die befürchten, dass das wieder aufflammt, wenn die alte Grenze zwischen Irland und Nordirland wieder errichtet wird. Im Moment ist es eine grüne Grenze, wo jeder drüber fahren kann, wie er lustig ist. Und wenn diese grüne Grenze wieder eine echte Grenze wird, dann befürchtet man, dass die Nordiren wieder die Waffen ausgraben und wieder zunächst mal auf die Grenzposten und dann untereinander schießen. Deswegen war der Versuch der Europäischen Union zu erreichen, dass keine neue Grenze entsteht zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und das wollte man dadurch erreichen, dass nach dem Austritt Großbritanniens die Zollgrenze in der irischen See verläuft, also zwischen der Insel Irland, die beide Teile umfasst, und Großbritannien. Und bis man dann eine andere Lösung gefunden hätte, einen Freihandelsvertrag oder wie auch immer, der das nicht mehr nötig machte. Und das wollte jetzt Boris Johnson nicht mehr haben. Er fühlte sich da eben erpresst und brauchte wieder mal was für seine nationalistische Wählerschaft und hat deshalb jetzt angefangen, diesen Vertrag vom letzten Jahr aufzubohren, insbesondere aufzubohren, dass diese Zollgrenze in der irischen See verläuft, Und die Konsequenz davon ist natürlich, dass dann eine Zollgrenze verlaufen wird zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und man kann dann abwarten, wie das Ganze wieder laufen wird, ob das wieder eskaliert oder nicht. Ja, so viel mal zu diesen Themen Außenhandel, Handelskonflikte und dergleichen mehr, dass ihr da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was da dranhängt an diesen Themen.